Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Mein Name ist Jean Baldo, ich bin blind und möchte Ihnen das Reisen etwas näher bringen. Also, wie reisen blinde Menschen? Aus der Musik haben Sie sicher von wo es hingehen könnte. Also, Musik selber ist ein ganz bekannter Tanzstil. Mittelamerika, es ist eine Insel, also Meer und Sonne. Richtig, es ist Kuba. Ich war 1999 dort in Kuba, gerade in der Zeit, wo Kuba so langsam aus einer ganz schweren Krise rausgekommen ist. Also man muss sich vorstellen, die Sowjetunion war weg, es hat keine DDR mehr gegeben, Osteuropa war auch im Umbruch, kein eiserner Vorhang. Also es hat wirklich allem gefehlt. Aber 1999, da hat sich so die Situation ein bisschen entspannt. Also man hat das eine oder das andere so langsam wieder rüberkommen. Aber nichtsdestotrotz, die Leute dort sind sehr freundlich, wirklich sehr gastfreundlich, das muss man auch. Und da staune ich auch, wie die das schaffen. Also wirklich, improvisieren ist angefragt. Ich bin noch nie in so einem Land gewesen, wo das so gegenwärtig war wie in Kuba. Unsere Reise, das war so eine Teilrundreise gewesen, also der westliche Teil. Wir sind von Holguín nach Santiago de Cuba und von dort auf Baracoa und dann wieder zurück auf Holguín. Ich bin mit meinen Eltern und einer ganz tollen Reisegruppe dort gewesen. Übrigens, wir treffen uns jedes Jahr einmal und das ist wirklich sehr herzlich und wir freuen uns, obwohl wir immer wieder sagen, so 20 Jahre ist jetzt genug, jetzt geht jeder seinen Weg, aber wir können es offenbar doch nicht sein lassen. Ja, das erste Erlebnis, das ich hatte, das war bei meiner Ankunft am Flughafen von Holguín, wo ich angekommen bin. Wir wollten aus dem Flughafen rauslaufen und auf einmal sind wir da abgefangen worden von Zöllner und Soldaten. Ich habe unter anderem einen Rucksack mit Blindschriftbüchern dabei gehabt und man muss sich vorstellen, wenn jemand ein Schwarzschriftbuch, so einen riesigen Schunker dabei hat, dann ist das bei uns auf Blindschrift einfach ein bisschen mehr. Also da können locker 3 bis 4 Blindschriftbänder entstehen. Es war eins wie ein Weih, Haufen Lärm, viele Leute und sogar noch einen armen Drogenhund haben sie noch, um mich hier umkreisen lassen. Und der Hund hat mich hier von oben bis unten beschnuppert. Und irgendwie habe ich dann gehört, wo auf einmal ein Zöllner gerufen hat, wer ist blind, London. Und dann ist nun plötzlich ruhig gewesen. Aber vorher habe ich wirklich gedacht, ich müsste länger als geplant meine Ferien in Anführungszeichen auf Kuba verbringen. Irgendwo in einer Polizeistation. Aber Gott sei Dank war das nicht der Fall gewesen. Ich versuche jetzt hier ein paar Eindrücke zu schildern. Da gibt es einmal den ersten Abend in Holguín. Sie waren in einem Hotel gewesen. Und das war so richtig so nach einem sozialistischen System gewesen. Also von außen schön. Und wenn man aber wenn man innen drin ist, dann merkt man ziemlich schnell, da fehlt es an allen Ecken und Kanten. Obwohl die Mitarbeitenden sind sehr freundlich gewesen, aber man hat schon gemerkt, das ist nicht ganz genau gleich, wie wir das uns da in Europa sonst gewohnt sind. Wir sind dann nachher am nächsten Tag auf Santiago de Cuba gefahren. Wir haben unter anderem auf dem Weg eine Rumfabrik besucht. Wir haben dann auch immer wieder angehalten, eben Pause gemacht, unter anderem eben, also der Reiseleiter hat das noch clever gemacht. Was ist Zuckerrohr Saft? Hat uns das zum Probieren gegeben. Bei der nächsten Station eben junger Rum und dann bei einer weiteren dann, also das heisst in der Fabrik dann haben wir dann wirklich unter anderem verschiedene Rum degustiert, respektive da einiges erfahren, wie da der Rum hergestellt wird. Santiago de Cuba, das ist wirklich eine schöne Stadt. Es ist so ein bisschen, man sagt dem ein bisschen das Pendant von Havanna. Aber Leute, die Havanna kennen, sagen, Santiago sei noch schöner. Also, das kann ich nicht beurteilen, aber für mich hat es wirklich sehr schön gefunkt. Wir sind ein Abend im Tropicana gewesen. Das ist so ein ganz berühmtes Tanzlokal. Es gibt natürlich das Tropicana in Havanna und ein Schwesterlokal in Santiago de Cuba. Wir haben dann nach der Messe natürlich mit kubanischer Musik getanzt. Und es ist dann auch eine Kubanerin auf mich zugekommen und hat da voll mit mir getanzt und dann ziemlich gleich mal gesagt, ich muss locker werden. Der Kubaner hat das Tanzen im Blut. Also sie hätte meine Hände auf ihre Hüfte drauf tun und ich habe nur gestaunt, wie schnell das es geht. Bin dann mit der Zeit auch ein bisschen locker geworden und die Dame hat dann gemeint, ich mache das gar nicht so schlecht. Und das hat mir also auch wirklich Spass gemacht. Wir sind dann anderen Tags, also nebst dem, dass man natürlich die Stadt angeschaut hat, sind wir dann an einem Ort gewesen, das heisst La Casa de Trovar. Und das ist ein Ort, wo die Leute können gehen tanzen. Das ist draussen in einem Hof. Ich kann mich jetzt da nicht erinnern, wo genau, aber es ist so wie so ein Zentralplatz. Und da spielt eine gute Band, so richtig kubanische Musik. Und die Leute können einfach kommen, ohne Eintritt, können gehen tanzen und dann wieder gehen. Das ist wirklich also ganz herzlich, ganz wirklich viele Leute, gute Stimmung. Und eben, trotz Armut, also die ist überall im Land zu spüren, können die Leute wirklich ausgelassen sein und wirklich für einen Moment einmal richtig so ins Tanzen eintauchen. Wir sind dann weiter von Santiago de Cuba nach Baracoa gegangen, unter anderem eine Zigarrenfabrik anschauen und was mir da aufgefallen ist, es hat keine Maschine gehabt, respektive ich habe keine gehört. Es ist das meiste mit Handarbeit gewesen. Was mir auffällt, es ist wirklich sehr, sehr stickig gewesen, heiß. Die Mitarbeitenden haben nicht viel bis gar nichts gesagt. Man hat auch nicht dürfen fragen. Man musste still sein und hat da eben dem Direktor von der Fabrik müssen zulassen. Also Frage ist nicht erlaubt gewesen. Man hätte ja da etwas können fragen, wo vielleicht nicht so genehm gewesen ist. In Baracoa haben wir auch einen typischen Laden können anschauen, wo Kubaner können posten. Und da muss man sich so vorstellen, die Läden, das ist nicht so wie unsere Supermärkte hier in der Schweiz, wo alles randvoll gefüllt ist und klimatisiert und die Leute fahren da mit dem Wägeli durch. Also es ist ein Laden, da hat es einfach die Produkte, die Anführungszeichen gegeben für den täglichen Bedarf, wobei es hat nicht viel gehabt, ein bisschen Seife, ein bisschen ja, Reis, Mehl. Das ist so ein bisschen das, was ich mich mag erinnern. Was gut funktioniert hat, ist der Radio gewesen. Also wirklich voller Lautstärke und kubanischer Musik und ein rostiger Wagen zum Zeug wegen und ein staubiger Boden. Aber das ist mir alles, was mir da von dem Laden geblieben ist. Meine Eltern, die sind 2 Jahre vorher schon in Kuba gsi, haben den östlichen Teil gemacht, also da bei Havanna umeinander. Und sie sind hier auch so einen Laden anschauen. Und meine Mutter hat noch gemeint, es sei also damals viel schlimmer gsi als jetzt. Also kann man sich vorstellen, wie das dort muss ausgesehen haben. Ja, und sonst, Baracoa, wirklich so ein bisschen ländliche Stadt, aber wirklich sehr, sehr schön. Die Leute sind freundlich. Und ja, also auch da, sie improvisieren und der Alltag irgendwie meistern. Das ist halt wirklich die hohe Kunst, wo die Leute jeden Tag da ja, an den Tag legen. Von Baracoa sind wir dann auf Holguín zurück. Und Holguín, das ist so wirklich so geschäftige Stadt. Und man merkt, dass so die Leute handeln, verkaufen, machen, tun, dass sie eben weniger ruhig haben in Baracoa. Und Holguín eben sieht von außen auch, also man könnte meinen, das ist so da könnte eine Stadt sein in Spanien, von außen alles tiptop. Aber wenn man ein bisschen reingeht, sieht man auch, dass es anders aussieht. Das merkt man. Auch so von der Art und Weise, wie die Leute sich bewegen, die Atmosphäre, für das muss man nicht sehen. Wir sind dann zum Flughafen gefahren, um eine von unserer Reisegruppe zu verabschieden. Sie ist dann zurück in die Schweiz und wir, der Rest, sind dann weiter auf Guadalajara ans Meer eine Woche lang baden.
La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens, les titis, les marquis, c'est parti.
Die nächste Reise. Da verrät die Musik wieder einiges. Und ich war aus Paris gewesen, zusammen mit einer Gruppe vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Also das heisst, die Reise war ein bisschen speziell gewesen, also wirklich für blinde Menschen ausgedacht. Eine Führung, sei es irgendwo in einer Stadt oder auf einem Schloss oder sonst bei einer Sehenswürdigkeit, läuft ein bisschen anders ab und das möchte ich jetzt Ihnen ein bisschen näher bringen. Wir haben am ersten Tag in Paris eine Stadtführung gemacht, also so die klassischen Sehenswürdigkeiten gesehen, wo Sie sicher alle auch kennen. Also Notre Dame, Louvre, kurzer Abstecher gemacht ins Centre Pompidou und auf den Eiffelturm, wobei wir sind am letzten Tag auf den Eiffelturm gegangen. Eine Stadtführung für blinde Menschen, da wird halt nicht nur so erklärt, da sehen sie das und dies und jenes und mit der Hand auf die Sehenswürdigkeit zeigt, sondern, das muss man sich so vorstellen, wir stehen jetzt vor dem und dem Haus, vor dem und dem Gebäude. Das ist so und so aufgebaut. Das hat zum Beispiel eine Sandsteinfassade. Langen Sie mal die Fassade an. Es hat Inschriften oder Gravuren drin. Und dann spürt man das wirklich so, die Inschriften. Und wir haben unter anderem eine ganz bekannte Brücke dürfen abschreiten und anlangen, so wie es natürlich gegangen ist. Und zwar, das ist die Pont Neuf. Die Pont Neuf, das ist die älteste Steinbrücke von Paris und da gibt es eine Geschichte während dem Zweiten Weltkrieg, also wo die Alliierten Paris befreit haben, haben die Amerikaner gesagt, die Brücke müsste gesprengt werden, sodass die Deutschen nicht mehr können, auf die andere Seite gelangen von der Seine. Und der amerikanische Admiral, der für das zuständig war, hat sich den Befehl verweigert. Zum Glück muss man sagen, weil die Brücke ist verschont geblieben. Wir sind natürlich die Brücke längs gelaufen und auch in der Breite. Wir haben die wirklich ominösen Balustraden aus Stein dürfen anlangen, so wie es gegangen ist. Und ich habe mir nur gedacht, mein Gott, das ist also wirklich bombastisch. Und stellen Sie sich vor, die Brücke hätte müssen gesprengt werden, nur und um einen Gegner den Versorgungsweg abzuschneiden. Das ist also schon verrückt. Notre Dame, das ist auch ein Ort, wo ich besucht habe. Ich habe es erleben, natürlich eben vor dem Brand. Und Notre Dame, das ist wirklich so etwas Mystisches. Wir sind gerade dabei gewesen, wo zu einem Orgelkonzert geprobt worden ist. Und das ist wirklich etwas Fantastisches. Also wenn Sie mal drin gewesen sind oder wenn Sie das haben dürfen erleben, die Akustik, das ist also wirklich ganz schön. Und die Orgel dort eben muss auch eine der ältesten Orgeln sein, die jetzt noch in Gebrauch ist. Das ist also wirklich wunderschön. Wir haben da natürlich so gewisse Sachen dürfen innerhalb von Notre Dame anlangen, also so Altär und gewisse Sachen aus Marmor und eben der Akustik zulassen. Und das ist natürlich, also ich bin jetzt noch begeistert und beeindruckt von dem. Eine weitere Kirche, die wir natürlich auch gesehen haben, das ist Sacré-Cœur. Und ich weiss nur, das war am Sonntagabend gewesen. Sind wir nach dem Essen, wo es schon sehr dunkel war, sind wir dort hochgefahren mit dem Bändli. Und Sacré-Cœur natürlich hell erleuchtet. Und wir sind auch da an einem Orgelkonzert, haben wir beiwohnen. Und das ist wirklich auch etwas auf eine Art Mystisches gewesen. Also auch die Leute sehr andächtig, sehr so in sich gekehrt. Und das ist also wirklich wunderschön gewesen. An dem Sonntag haben wir tagsüber Schloss Versailles besucht. Also Schloss Versailles, das ist ja bekannt gewesen, durch den Erbauer Ludwig XIV., den Sonnenkönig. Also es hat, also prunkvoller geht es gar nicht. Was mir aufgefallen ist, sehr, sehr viele Leute und man hat also an jeder Station, wo wir gehalten haben, wo wir unsere Stadtführerin hatten, hat man nur eine gewisse Zeit lang reden. Dann ist man weitergeschleust worden. Und man ist auch generell weitergeschleust worden, sodass da die Sicherheitsleute da einen wirklich so durchgelotst haben. Und dass da wirklich der Menschenstrom, der überall war, also einigermaßen geordnet durch die Räumlichkeit geführt worden ist. Wir haben einiges anlangen, was sonst nicht möglich wäre. Mir ist da geblieben der Spiegelsaal. Und das ist wirklich so. Also der Spiegelsaal, wo wir dort sind, ist gerade fertig restauriert worden. Und das ist wirklich ein Raum, also wirklich mit, weiss nicht, Marmor, Boden und eben überall alles voller Spiegel. Und man merkt schon, oder, das Schloss, das ist sehr prunkvoll. So die ganze Atmosphäre, die Akustik auch wieder, also da, es hat also wirklich einiges dürfen kosten, Geld hat ja da offenbar keine Rolle gespielt. Ich habe schon gesagt, der Eiffelturm sind wir natürlich auch anschauen, das war am letzten Reisetag gewesen. Und wir hatten ein bisschen Pech gehabt, bei uns hat es geregnet. Wir haben da wegen dem Wind nicht ganz rauf können, aber da, also die Plattform, also drunter war, haben wir da können. Und auch da wieder also ein Menschenstrom und wir mussten sogar noch warten, wenn wir und mit dem grossen Lift raufgefahren sind, ist er nicht weiter, weil es hat viele Leute drin gehabt, wir mussten draußen warten und auch da sind wir im Lift quasi geschleust worden und dann wieder rauf. Ja, und das ist auch schon etwas Spezielles, also eben wie der Turm da 1889 da gebaut worden ist, oder? Also wirklich sehr hoch und eben alles knietet mit Stahl und eben gewisse Sachen sind heute noch original. Das ist also schon spannend. Das ist also sehr beeindruckend, so etwas. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann mit dem TGV dann von Paris, also Paris, Gare de Lyon, sind wir dann wieder zurückgefahren heim in die Schweiz. Aber natürlich hat es, bevor wir auf den Zug gegangen sind, noch einen Kaffee gegeben im Bahnhofbuffet Le Train Bleu. Das ist also wirklich das bekannte Bahnhofbuffet vom Gare de Lyon, Paris. Also Gare de Lyon, das ist der Bahnhof, wo also die meisten TGVs von Frankreich sich dort treffen. Ja, von Paris machen wir einen Sprung in einen anderen Kontinent. Drum auch die Musik. The Lion Sleeps Tonight. Also ich bin da, ich habe nicht Bekanntschaft mit einem Leu gemacht, also mindestens nicht die nähere Bekanntschaft, nur von weitem. Aber das Land, wo wir jetzt hingehen, das ist Tansania. Tansania, das ist auch so ein bisschen verbunden mit dem Kilimanjaro. Das kennt man eben, wenn man da geht, bergsteigen. Und wir sind, also die Stationen, die wir gemacht haben, unter anderem, das war der Mikumi National Park, Rufiji River und sonst noch ein anderer Nationalpark, den wir noch besucht haben. Ja, die Leute von Tansania, die sind wirklich sehr freundlich, gastfreundlich auch da, wissbegierig auch und wollen natürlich auch von uns Europäer wissen, wie es so läuft. Aber was auch wichtig ist, man wird da nicht so nur als Tourist behandelt. Also alles ist schön und gut und eben bei uns geht es gut quasi, sondern sie wollen wirklich auch wissen, wie wir es hier in Europa machen. Also, die Leute wissen auch sehr viel. Sie zeigen aber auch klar auf, wie es ihnen im Land geht. Und dass nicht alles so läuft, wie sie sich das vorstellen würden. Also jetzt bei mir als blinder Mensch, also sie haben, also der eine hat jetzt zum Beispiel wirklich gewusst, eben, es gibt Blindenschulen, es gibt spezielle Computer, hat man sogar noch können aufzeigen, wie unser Computer funktioniert, mit Sprachausgabe und Breitziel, also Blindenschrift, dass es da spezielle Blindenschulen gibt, wie wir unterrichtet werden. Und der Herr hat natürlich sehr schnell klar gemacht, dass man das jetzt in Tansania nicht finden würde. Man müsste jetzt da zum Beispiel nach Südafrika gehen, also wenn man da wirklich eine gute Schulausbildung für blinde Leute absolvieren will. Und das ist auch schön gewesen, das ist auch ehrlich auch von den Leuten. Also das heisst, es ist nicht nur die Sonnenseite, sondern man lernt durch das auch eben die andere Seite von einem Land kennen. Und das ist auch generell bei mir so, dass ich versuche mit den Leuten, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen und eben gegenseitig austauschen, das ist doch eine Bereicherung. Ja, ein paar Stationen von Tansania. Wir waren insgesamt 14 Tage dort, ich mit meiner Mutter. Und 10 Tage haben wir eine Safari gemacht, unter anderem eben durch den Mikumi National Park. Und beim Rufiji River, das ist auch so ein bekannter Fluss. Und eben sonst noch ein Nationalpark. Und eben Tansania, das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, eben so mit, wenn man Safari macht. Also man hört da wirklich die wilden Tiere, hört man da wirklich von weit weg. Man kommt da wirklich viel zu sehen über. Wir haben da zum Beispiel immer wieder angehalten. Also einerseits hat man mal gehört, ein Elefant rufen. Also eben, wenn er trompetet, ist es eben nicht so gut. Er ist zwar Kilometer weiter weg gewesen, aber man hat dann schon von noch da lauert die Gefahr. Und unser Fahrer hat dann gesagt, okay, wir gehen, jetzt haben wir noch die Zeit, so kommen wir da am Elefant nicht in die Quere. Und wir haben dann zum Beispiel an einem Ort wieder gehalten und haben dann, natürlich haben wir niemals aus dem Jeep raus, das ist strengstens verboten. Aber das Dach haben wir aufgemacht und dann sind wir gerade dabei gewesen, wie eine Löwenfamilie sich da eben beschäftigt hat. Und eben der Fahrer hat so gesagt, look the line, look the line, genau, das ist das Baby, genau, she's hiding behind her mother. Also eben, das ist das Baby, sie versteckt sich da hinter der Mutter, schau mal, schau mal. Und dann haben wir wirklich auch von weitem so die Geräusche gehört und dann wieder so, zack, zack, und wieder so, wie sich da umgetollt hat, ganz verrückt. Und eben so die Geräusche oder so die Welt, also die kommt man immer wieder zu hören und zu sehen über. Ich weiß, wir haben eben auf Rufiji River haben wir da in einer Lodge übernachtet und auf einmal hat man auch irgendwie so eine Steppele gehört da auf unserem Zeltdach, also das heißt auf der Lodge, das ist teils gemurrt, teils so mit einem, der Schlafbereich so mit einer wie sagt man dem, so festem Zeltdach so angemacht und auf einmal haben wir so wieder ein Stample oder so Stäppchen gehört und das sind so kleine Äffle, die das Dach drauf und drauf geklettert sind. Und was uns natürlich eben auch bewusst worden ist, wenn man so in der Wildnis ist, wir Menschen sind nur Gast dort. Also Tiere sind vorher dort gewesen. Das wird einem immer wieder bewusst. Also wir sind eben bei dem Camp da auf Rufiji sind wir dort, haben wir zu hören bekommen, dass zum Beispiel die Elefanten das Swimmingpool kaputt gemacht haben oder dass das und das wieder zum Flicken ist. Also eben, verjagen kann man die Tiere nicht, die kommen immer wieder. Man muss auch immer wieder schauen, wie man da zurückkommt. Aber es gibt einen Trick, die Leute, die den Camp führen, haben die Masai angestellt. Und die kommen natürlich vor allem dann zum Einsatz Nacht. Also wenn man jetzt von der Bar, vom Restaurant wieder zu seinem Hotelzimmer geht, wird man von einem Masai begleitet. Und eben wenn man so auf Safari ist, das ist wirklich so, so Standardausrüstung in den Zimmern. Egal wo man reingeht, wir haben das erlebt im Mikumi Nationalpark, eben auch auf Fidschi und eben beim anderen Nationalpark. In jedem Zimmer hat es so wie eine Buschtrommel. Also man kann draufschlagen und dann wissen die Leute, die haben schon, oh, da ist etwas. Also eben statt, dass man da mit einer Glocke läutet, dann macht man das immer mit der Trommel und das ist ein Zeichen, oh, Gefahr, Alarm, hoppla, da ist etwas. Ja, und das ist also wirklich ganz ein spannendes Land gewesen. Ich bin auch schon in Namibia gewesen, aber in Tansania haben wir also wirklich sehr viel mehr können erleben mit den Tieren. Wir haben dann eben, wie schon gesagt, ein paar Tage noch auf Mafia Island verbracht und das waren Badeferien, auch sehr, sehr schön, einfach. Und was ich weiß, das Ressort, wo wir waren, das gibt es immer noch. Und wo wir dann abgeflogen sind von dort, also man fliegt ja, Man kann, glaube ich, auch mit der Fähre, aber eben fliegen ist besser. Wir sind von dort auf Dar es Salaam geflogen und eben bevor wir dann ins Flugzeug eingestiegen sind, das war so eine kleine Propellermaschine, ist unser Gepäck nicht gekommen. Und wir haben schon gedacht, oh je, das sehen wir nie mehr. Oder es kommt einfach viel, viel später. Aber, oh Wunder, das Bustelefon, das funktioniert tadellos, das muss ich sagen. Es hat geheißen, ja, fliegen Sie mal auf Dar es Salaam, in die Hauptstadt, und dann warten Sie mal. Wir haben schon gedacht, ja, mal schauen. Ein anderer von den Heimischen hat dann eben gesagt, ja, es sei gar nicht gut, dass das Gepäck noch nicht da ist, aber es kommt schon, es kommt. Haben Sie Vertrauen. Und tatsächlich, wir sind auf das Dar es Salaam geflogen und eben, glaube ich, mit einem anderen Flugzeug oder mit einem späteren Flugzeug, eben, weil es mehrere Gäste hatte, weil das war so ein kleines Propellerflugzeug, ist dann unser Gepäck dann nachgekommen. Unversehrt, alles tipptopp. Und wir konnten dann problemlos die Heimreise in die Schweiz dann machen. An der schönen blauen Donau, das ist die letzte Reise, wo es hingeht. Und es gibt nichts Bekannteres als Wien. Wien ist wirklich ganz eine schöne Stadt. Das ist zweimal, wo ich schon dort war. Und jedes Mal, wenn ich auf das Wien gereist bin, habe ich das Gefühl gehabt, ja, da bin ich auf eine Art daheim. Liegt an dem an der Sprache, am Wiener Schmäh vielleicht, oder also sonst, manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man irgendwo in ein Land geht, vielleicht denkt man insgeheim, ja, da bin ich doch schon mal gewesen, obwohl man natürlich noch nie dort war, oder man setzt den Fuß auf den Boden von dieser Stadt oder von dem Ort, wo man dort ist, und dann denkt man, wow, da bin ich daheim, da gefällt es mir. Und so ist es mir auch ergangen, als ich das zweite Mal auf Wien gereist bin mit meiner Mutter. Wir sind mit dem Zug gegangen und das war so ein eine Odyssee gewesen. Wir haben alles buchen gehabt, wunderbar. Und bei der Zugreise hat es schon geheißen, in Sargans aussteigen, Personenunfall. Wir sind dann mit Bus auf Buchs gefahren, also zum Grenzbahnhof. Und dann von dort dann haben wir dann können in den Zug einsteigen nach Wien. Und ja, es hat dann eben geheißen, ja, weiß nicht, wir haben offenbar wir sind in die Erstklasse gefahren, das Billett nicht ganz richtig gelöst gehabt. Und dann sind wir noch im Zug nach Wien in einem falschen Abteil gelandet, aber wir konnten dann doch können sitzen bleiben. Und Wien, da sind wir wirklich. Wir sind natürlich vor allem eben viel so in der Stadt gewesen, haben auch Sachen angeschaut, haben wirklich so ein bisschen Stadt und Leute in Anführungszeichen beschnuppert. Wir haben unter anderem wollen ins berühmte Hotel Sacher gehen, Sachertorte essen. Wir sind nicht reingekommen, aber wir haben dann nebenan in die Sacher Stuben gehen. Und dort hat es natürlich auch gute Sachen dort gegeben. Und natürlich ein gutes Wiener Kaffee. Da habe ich auch noch eine kleine Geschichte dazu. Wir sind unser ersten Morgen auch in einem Wiener Kaffeehaus gsi, in einem typischen Wiener Kaffeehaus. Und ich habe mich da schon ein bisschen vorbereitet auf die verschiedenen Kaffee, wo man bestellen kann, was es alles gibt. Also es gibt dort der kleine Brownie, das ist so ein Espresso mit einem Schuss Milch drin, dann gibt es eben das berühmte Café Melange und der Pharisäer, der hat ein bisschen Güchse, ein bisschen Schnaps drin. Ich voll vorbereitet dort hin, habe zwei kleine Braune bestellt und sage noch zu der Serviererin, aber bitte mit einem Glas Wasser. Sie hat mich nur so angeschaut und gesagt, na wissen Sie, man merkt schon, Sie sind nicht von Wien. Wir servieren zu jedem Kaffee ein Glas Wasser. Gell, jetzt wissen Sie Bescheid. Und das ist mir geblieben. Ich hatte das einmal einer Nachbarin von mir erzählt, wo auch Wienerin ist. Und sie hat mir ganz schnell zur Antwort gegeben, na schau, bist du deppert, das hättest du wissen sollen. Naja, bin ich jetzt auch wieder belehrt worden. Wir haben in Wien ganz etwas Schönes erlebt. Wir wollten ins Opernhaus schauen, was es so für Vorstellungen gibt. Leider sind alle Vorstellungen während unserem fünftägigen Aufenthalt ausverkauft gewesen. Aber wir konnten eine Führung hinter den Kulissen machen. Und das ist natürlich wirklich etwas Spannendes. Wir haben erlebt, wie sie früher, sagen wir im 18. Jahrhundert, das gemacht haben, um das Opernhaus zu beheizen. Man hat natürlich nicht so wie heute Zentralheizung gehabt, wo alles schön warm ist, sondern man hat Soldaten geholt und man hat wirklich das ganze Haus voll von Soldaten bestückt, bis es nicht mehr gegangen ist. Und die haben also quasi mit ihrer Körperwärme das Haus beheizt, bevor dann die feinen Damen und die feinen Herren dann gekommen sind, die Vorstellung anschauen. Wir haben natürlich auch den Stephansdom gesehen, das Wahrzeichen von Wien. Und wir sind dann auch in die Griechengassen gegangen. Dort gibt es unter anderem auch eine griechisch-orthodoxe Kirche. Und wir haben aber nur so den Eingang können sehen. Wir wären gerne in die Kirche eingegangen, aber es ist leider nicht möglich gewesen, weil da eben gerade eine Messe stattgefunden hat. Ja, Wien hat mir wirklich gefallen, wenn man so ein bisschen vergleicht. Also Paris von vorher ist da sehr laut manchmal und eben Verkehr. Und auf den ersten Blick hat man das Gefühl, die Leute sind unfreundlich, aber das ist es eben nicht. Les Parisiens, wenn man so ein bisschen Französisch kann und sich mit ihnen einlädt, werden sie dann je länger mehr auch freundlicher und sind auch interessiert, woher man kommt und was man so macht. Und in Wien geht halt alles ein bisschen gemütlicher zu und her. Und eben natürlich so, man merkt schon noch so ein bisschen da die Kaiserdynastie, obwohl natürlich längstens die Monarchie ja nicht mehr da ist, aber das trägt die Leute mit und sie leben das auch ein bisschen aus. Und woher geht meine nächste Reise? Ja, da gibt es vieles, was ich gerne sehen würde. Da wäre mal eine Fahrt mit der transsibirischen Eisenbahn, also sagen wir da von Moskau in die Mongolei zum Beispiel. Oder es gibt auch Orte, zum Beispiel in den USA, wo ich gerne würde sehen. Und zwar gehört da gerade New Orleans. Das wäre jetzt wirklich statt auf einer Musik. Also es gibt ja das Lied The City of New Orleans. Mit dem verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie noch weitere Reisebeispiel möchte hören, sagen Sie es. Ich freue mich auf Sie.
riding on the city of New Orleans. Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders. 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning. Because